Heute geht's um Produktmanagement im internationalen Kontext. Also gleich, ob du globaler Produktmanager bist oder ob du ein lokaler Produktmanager bist, wir zeigen dir in der heutigen Folge eine Perspektive auf, geben dir ein paar Impulse und Inspirationen mit, wie du deinen Job ja vielleicht noch ein bisschen besser machen kannst.
Bernadette, was ist denn öfters das Problem, wenn man so an internationale Organisationen denkt? Vielleicht mal was aus der globalen Perspektive gedacht.
Na, also in der Zusammenarbeit, ne, ist es vielleicht auch irgendwie so ein bisschen ein Reibungspunkt zwischen dem globalen Produktmanager im Headquarter und den lokalen Produktmanagern in den lokalen, oft ja Vertriebseinheiten. Und da ist es so, manche Produkte verkaufen sich in manchen Märkten nicht so gut und der globale Produktmanager weiß nicht warum. Und umgekehrt, der lokale Produktmanager hat vielleicht die Perspektive, dass Headquarter nicht die richtigen Produkte auf den Markt bringt und entwickelt, weil sie einfach nicht nah genug an dem lokalen Markt dran sind.
Wenn man das mal krass übersetzt, heißt das eigentlich, wir haben ein internationales großes Unternehmen, was ja ein super Vorteil sein kann, weil man vielleicht mehr Entwicklungsbudget hat oder mehr Marketingbudget als ein total kleines Unternehmen, aber man schafft es nicht, indem man sich nicht gut genug organisiert, dass man die Größe zu einem Vorteil am Markt nutzt, sondern eigentlich sich eher vorkommt wie der langsame, behäbige Wettbewerber, der alle Nachteile mitnimmt, die man haben kann. Weder, dass die globalen PMs wissen, worum es geht, noch, dass die Lokalen denken, dass da irgendwelchen Vorteil rausspringt. Es gibt natürlich noch viel mehr Themen, die so globale und lokale Produktmanager haben, weil manchmal wollen dann doch die globalen Produktmanager zum Beispiel einen Markt kennenlernen und dann gehen die in die Region und da hattest du, Bernadette, auch eine interessante Story, zum Beispiel als von einem Krankenhausbesuch in den USA.
Ja, weil was ja einfach oft ja gemacht wird aus pragmatischen Gründen ist, ne, dass man sagt, okay, es gibt irgendwo eine große Messe in USA oder so, also geht der Produktmanager dahin und wenn er dann eh schon da ist, da kann er ja dann noch ein paar Kundenbesuche mit organisieren oder machen. Und da hängst du natürlich schon auch an der lokalen Entity ja von ab, ne, dass sie das dann auch entsprechend vorbereiten und organisieren. Ich erinnere mich eben halt auch mal, dass es bei mir so ähnlich war, ne, ich in die USA gereist bin und das gar nicht so einfach war, weil einfach als Fremder man nicht so ohne weiteres in ein Krankenhaus hereingehen kann und in den USA sind die Restriktionen dann noch größer, als sie es bei uns sind. Und das musste also wirklich im Vorfeld lange organisiert und geplant werden und angemeldet und registriert und was nicht alles und genehmigt und so weiter und so fort. Also da ist nicht mit spontan, mache ich halt mal dann ein paar Kundenbesuche noch aus, um dann wirklich auch einen guten Einblick zu kriegen, also wirklich dann auch dieses Thema Kunde, Anwender gut verstehen zu können. Also dieser Krankenhausbesuch damals war dann tatsächlich auch einfach nur ein Besuch im Raum, wo man dann die Geräte und so weiter sehen konnte. Aber es war nicht möglich, wirklich Anwender zu treffen, Anwendung beobachten zu können, einen Ablauf sehen zu können und wirklich das Real Life erleben zu können. Das war nicht möglich.
Und die lokalen PMs hatten wahrscheinlich gar keinen Bock auf dich, weil die so sehr mit der Messe und dem Drumherum von dem Sales-Event beschäftigt waren, dass sie gedacht haben, warum soll ich jetzt noch für dich ein Touri-Programm organisieren? Ich kenne es ja oft, viele machen nach der Messe direkt eine Messe-Nachbearbeitung oder Urlaub oder sowas. Sowas kommt ja dann auch nochmal hinzu.
Ja, also genau, das ist ja dann auch ein hoher persönlicher Aufwand, die Messe zu machen, ne, also für die Produktmanager und Vertriebler vor Ort sind ja zuständig für die Messe, das muss alles auf, ist ja schon, kennen wir doch alle, ne, was für ein Riesen-Act das ist und Stress auch hinten raus und dann kommt da noch zusätzlich so ein Aufwand dazu. Ich meine, ich verstehe ja aus einer Unternehmenssicht heraus, dass man sagt, als wenn der da eh schon hinfliegt und hinreist, dann kann der da ja ein bisschen noch bleiben, ja, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe, so nach dem Motto. Das verstehe ich ja. Die Frage ist halt auch dann, was bringt's? Also versteht mich nicht falsch, das ist natürlich besser, als gar nicht hinzugehen und gar keinen Kontakt mit der lokalen oder regionalen Entity dann auch zu haben. Das ist jetzt halt vielleicht auch so, klar ist so eine Reise oder die Zusammenarbeit mit der lokalen Entity, das ist auch ein hoher persönlicher Aufwand des Produktmanagers. Das geht jetzt nicht darum, mit der lokalen Entity nebenan in Frankreich oder Spanien oder Italien oder so zusammenzuarbeiten. Da ist mir ja mal schneller, auch dort, der Weg ist gar nicht so weit. Und es geht jetzt wirklich auch um Fernreisen auf den amerikanischen Kontinent oder auf den asiatischen Kontinent, wohin auch immer. Wie oft hat man eine Chance? Das ist ein hoher persönlicher Aufwand, das auch natürlich mit Reisezeiten am Wochenende verbunden ist. Das ist auch immer so ein bisschen die Frage, wie wird das ausgeglichen? Wird es überhaupt ausgeglichen? Muss man es ausgleichen? Das Fass will ich jetzt gar nicht aufmachen, diese Diskussion. Aber vielleicht auch als Idee, um was es bringt, ne, kann man vielleicht nicht auch mal als Produktmanager mehrere Wochen in einem regionalen Markt unterwegs sein, der weit weg ist. Also zum Beispiel jetzt auch mal irgendwie ein paar Wochen in die Entity nach Brasilien gehen.
Spannender Gedanke.
Und die Leute da kennenlernen, wirklich die Kollegen da kennenlernen, nicht nur die Produktmanager, sondern auch die Vertriebler da mal mitreisen, auch im Büro Zeit verbringen, zu Kunden gehen und das wie so eine Art Mini-Expat vielleicht zu machen.
Mal so ist auch spannend. Ist auch spannend, weil was mir auffällt, wir von Evolut, wir haben ja alle drei unterschiedlichen Organisationsformen, sage ich mal. Also die einen, das sind die lokal Produktmanagement machen, gar nicht ans Ausland denken und irgendwie wie aus Versehen Produkte auch ins Ausland verkaufen. Dann sind es aber schon 10-20% des Umsatzes, also eigentlich gar nicht aus Versehen. Dann gibt's welche, die haben zentrales Produktmanagement in Deutschland, aber haben keinen strategischen Prozess, lokale Länder mit einzubeziehen. Und dann haben wir natürlich auch komplett globale Organisationen als unsere Kunden. Und da nochmal die Perspektive. Evolut sagt ja auch, man soll Kunden besuchen, aber man schafft es nicht die ganze Zeit. Und deswegen helfen wir Unternehmen auch lokale, helfen wir Unternehmen quasi eine digitale Kundencommunity aufzubauen, sodass Produktmanager immer sehr easy innerhalb von wenigen Stunden an ihre Zielgruppe Befragungen raussenden können. Weil du schaffst es nicht, jede einzelne Woche unterwegs zu sein. Im Prinzip, du schaffst es nicht, so oft unterwegs zu sein, wie oft du mal Fragen an den Markt hast. Was ich beobachte, ist eben wirklich, dass die meisten PMs, selbst wenn sie globale Ambitionen haben, keine lokalen Communities haben. Sie verlassen sich nur zum Beispiel, indem sie mal eine halbe Stunde oder eine Stunde Call mit dem Managing Director einer Landesniederlassung machen. Hm. Ihr wisst selber, dass der nicht zwingend total nah am Markt ist. Und hier muss man einfach sagen, wenn ihr in Deutschland eine Community aufbaut oder wenn ihr in Deutschland sagt, wir haben hier ein paar Handwerker mit denen oder Kunden, mit denen wir direkt zusammenarbeiten und hier haben wir Anwender, mit denen wir zusammenarbeiten. Warum macht ihr das nicht auch in anderen Ländern? Das ist ganz wichtig.
Ja, das ist ein interessanter Punkt, weil das ja dann auch so ein bisschen die Frage ist, hat das globale Produktmanagement und das lokale Produktmanagement, das ja auch irgendwie zusammenarbeiten soll, haben die denn auch das gleiche Verständnis von Produktmanagement und auch die gleiche Klarheit darüber, welchen Nutzen Produktmanagement für die Organisation bringt und was dann auch die Aufgaben sind? Und haben die auch das gleiche Vorgehen, ne? Also die gleichen Praktiken und Methoden, die sie anwenden, dass sie dann auch verstehen, was man braucht? Also, weil ich kenne beide Perspektiven. Also zum einen auch aus meinen Teilnehmenden im Training, da hatte ich auch mal zwei dabei, die aus einer Firma kamen, die waren eben, da war das Headquarter in Japan und die beiden waren hier in der europäischen deutschen Niederlassung für das regionale Produktmanagement und regionales Produktmarketing auch zuständig. Und ich selber habe ja global gearbeitet. Ich habe auch mal an der europäischen Entity, aber auch von einem europäischen globalen Unternehmen gearbeitet. Also da war der Weg kurz. Aber so ein bisschen dieses, was wird das Verständnis darüber auch zu haben, wenn jetzt das globale Produktmanagement eine Marktanalyse haben will oder eine Kunden- und Anwenderanalyse haben will, was brauchen die denn da überhaupt von mir? Ne? Also wie sammeln wir denn eigentlich auch Anforderungen und wie müssen wir es aufbereiten fürs globale Produktmanagement? Und umgekehrt auch, ne, welche Überlegungen und Produktstrategien und Entscheidungen muss das globale Produktmanagement auch für die Produkte und das Portfolio treffen, um vielleicht auch den lokalen Entities Anpassungen zu ermöglichen, was jetzt die Portfoliogestaltung angeht, was jetzt zum Beispiel vielleicht auch die Ergänzung durch Handelsware und so weiter angeht. Also ne, es muss ja nicht zum Beispiel eben der Monitor, der zugekauft werden muss für das OP-System, OP-Einrichtungssystem, die Monitore, die dann in Lateinamerika gebraucht werden, teuer in Deutschland eingekauft werden, was dann für den lateinamerikanischen Markt gar nicht, also sich einfach gar nicht zu den Anforderungen passt. Und ne, die Frage, wie kann ich auch so ein System öffnen, dass eben die lateinamerikanische Entity dann sagen kann, wir kaufen Monitore lokal zu Beispiel. Ne? Also dass man sich auch einfach diese Überlegungen entsprechend macht und miteinander arbeitet. Und es kommt natürlich schon auch einfach auf die Produktmanagement-Skills so ein bisschen an und wie kann man auch voneinander lernen, ne? Weil also wenn es jetzt so darum geht, haben wir gemeinsame Vorgehensweisen, wie kann man einander auch beraten, was man braucht, wie man vorgeht, dass da vielleicht auch eine gewisse Offenheit einander da ist.
Wenn man das so ein bisschen runterbricht, wir waren ja eben so, wir machen ja immer so einen Podcast strukturiert in so einem Problemteil, Theorie, Lösung und pragmatische erste Schritte. Das eine, was du noch gesagt hast, war so der Problemteil, dass das Verständnis füreinander fehlt, manchmal auch die totale Akzeptanz. Also Leute denken dann, die Lokalen, die sind inkompetent oder haben keine Ahnung und anders. Wenn man das mal aufschlüsselt, was könnte eine Theorie dahinter sein? Da breche ich das mal runter in drei Hauptpunkte: Organisation, Kommunikation und das, was du gesagt hast, Professionalität, Einstellung. Und wenn wir bei der Organisation sind, da muss halt aus meiner Sicht tatsächlich der Anspruch sein, man ist ein globales Unternehmen, aber man versucht trotzdem, sich nicht einzuschränken durch globale Unternehmen, sondern besser zu sein. Also wie kann man die Vorteile von globaler Konzern, aber Marktnähe zusammenbringen. Das muss der Anspruch sein. Und da hat die Bernadette schon das erwähnt, mit dem gleichen Verständnis von Produktmanagement, Vorgehen, Praktiken und Methodiken, aber auch von Arbeitsprozessen. Und wenn wir da bei diesen Punkten sind, da gehört für mich auch dazu, auch mal diese Prozesse zu überarbeiten und zu hinterfragen, weil Ziel von solchen Prozessen, von solchen Methodiken ist keine Bürokratie, sondern man hat Prozesse eingeführt, um strukturiert sinnvoll Produkte zu entwickeln und meinetwegen alle Landesniederlassungen zu hören und einzubeziehen. Aber wenn du zum Beispiel bei euch sagst, ey, ich sehe nicht, dass wir ein gemeinsames Verständnis haben, dann kannst du zum Beispiel auch sowohl als einzelner Produktmanager, der jetzt noch nicht in der Führungsrolle ist, die Hand heben und sagen, Leute, vielleicht müssen wir mal an unserem gemeinsamen Verständnis arbeiten. Das Gleiche gilt natürlich für Führungskräfte, die unseren Podcast hören oder für CTOs, die unseren Podcast hören. Man sollte Prozesse, die für Leute frustrierend sind, hinterfragen und schauen, ist denn das Ziel da? Gibt es die Vorgehen? Sind die gleich? Gibt es ein gleiches Verständnis? Und wenn das letzte Mal vor 3 Jahren über die Vorgehen und die Praktiken gesprochen hat, dann muss man im Zweifel halt dieses Jahr nochmal einen Workshop ansetzen, und alle zusammenrufen, damit man ein gemeinsames Verständnis bekommt. Da komme ich schon beinahe zum zweiten Punkt. Ich meine Kommunikation. Und bei der Kommunikation ist natürlich klar, wer in einem globalen Unternehmen arbeitet, der muss eben auch Kulturelles mitbedenken. Und genauso die Sprache. Das heißt, da kommen wir gleich bei den pragmatischen Lösungen nochmal dazu. Aber es ist eine Einstellungssache. Also funktioniert halt nicht, wenn man in einer deutschen Niederlassung arbeitet und denkt, ja, ich mache meine Arbeit gleich wie vorher und spreche halt manchmal so ein bisschen Englisch, sondern Teil der Aufgabe ist tatsächlich die globale Zusammenarbeit. Und was dafür notwendig ist halt auch, wenn man sagt, okay, die Japaner, die denken grundsätzlich eher so oder die Amerikaner, die denken grundsätzlich so, dann kann ich als Deutscher halt nicht sagen, das ist eine schlechte Denkweise, sondern dann muss ich gucken, wie ich entweder die amerikanische Denkweise verstehe, sodass ich mit denen reden kann, oder auch verstehe, warum wir Deutschen manchmal anders sind, was es für die anderen ja auch schwierig macht, mit uns zusammenzuarbeiten. Und nur wenn man diese kulturellen Punkte versteht und sagt, genauso wie zum Beispiel wir bei Evolut, wir haben in Arbeitsverträgen drin, wer remote arbeitet oder remote Arbeit verrichtet, der hat eine größere Kommunikationsaufgabe, als wenn er ins Büro geht. Und wer global in einer Organisation arbeitet, da hast du immer eine größere Kommunikationsaufgabe. Das ist so der zweite Punkt.
Ja, das kann ich dir echt beipflichten, weil ich glaube auch wirklich, dass es so eine Grundvoraussetzung ist. Also wenn ich jetzt eine globale Rolle einnehme, für globales Produktmanagement zuständig bin, dann muss da schon ein Interesse einfach an Reisen, Kulturen und Sprache sein. Also da würde ich auch sagen, Englisch Minimum, vielleicht besser, vielleicht echt auch noch eine weitere Sprache, die man dann kann und beherrscht, weil natürlich auch durch die Sprache versteht man, wie eine Kultur auch denkt. Ne, das erschließt sich ja eigentlich erst durch die Sprache. Und eben, also es geht nicht nur darum, eben den Kollegen im Nachbarland nebenan auch gut kennenzulernen. Und da sind auch schon kleine kulturelle Unterschiede. Ne? Du hast den Franzosen als Beispiel angebracht, auch der Spanier oder die Spanierinnen, die ticken ein bisschen anders als die Deutschen, keine Frage. Haben auch andere Handhabungen. Ne? Geht es ja dann auch wieder in das Thema Kunde und Anwender verstehen. Auch der Spanier hat andere Abläufe als der deutsche Kunde oder Anwender. Und da ist man ja auch mal schneller. Da kommt man ja auch mal schneller hin, da fährt man auch mal in Urlaub, da hat man vielleicht eher irgendwo ein Verständnis von der Kultur, von der Lebensart. Aber was ist halt wirklich mit den Regionen, die weiter weg sind? Und eben deshalb einfach auch diese Reisebereitschaft und auch wirklich den Gedanken, mal mehrere Wochen auch irgendwo zu sein. Ich meine, klar, das muss natürlich in die persönliche Lebensphase reinpassen. Aber den Spaß dran zu haben, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn wir da jetzt auch schon so ein bisschen an dem Mindset dran sind.
Vielleicht darf ich dich da noch ergänzen.
Ja.
Weil wir machen unseren Podcast ja auch für Führungskräfte und wir sind beide Unternehmer und man muss sich eben halt auch genau überlegen, was sind die Anforderungen, die Erwartungen, die man im Team an seine Leute hat und was sind nicht die Erwartungen. Und wenn jetzt zum Beispiel man eine zugekaufte Landesniederlassung ist und Leute vorher immer, ich nenne es jetzt mal so, nur in Bayern gearbeitet haben und die kein Interesse haben, über Bayern hinauszuschauen und man aber trotzdem in einem internationalen Konzern ist, dann muss man als Führungskraft diese Erwartungshaltung auch eindeutig formulieren. Wir erwarten so und so viel internationale Reisen. Wir erwarten, dass du ein kulturelles Verständnis mitbringst, lieber Mitarbeiter, lieber Produktmanager, und diese Erwartung dann auch tracken. Weil, und im schlimmsten Fall heißt es, eine Person, die nicht diese Reisen auf sich nehmen will, die keinen Bock an sowas hat und die vielleicht auch kein Interesse an anderen Kulturen hat, und das merkt man ja, ob da immer so ein hakliges, kantiges Verhalten an den Tag gelegt wird oder ob jemand wirklich sich mit dem globalen Headquarter in USA oder in Brasilien, was auch immer, England, vernetzen will ganz aktiv, dann muss man sich von solchen Leuten auch trennen. Und zwar je schneller, desto besser. Weil ganz klar, wer lokal arbeiten will, der kann lokal in der Landesniederlassung im Vertrieb arbeiten. Wer nicht reisen will, kann vielleicht in der HR-Abteilung oder in der Produktion arbeiten. Aber globales Produktmanagement beinhaltet halt Reisen. Und da muss man dann auch konsequent sein, weil eine große Firma, die sowas nicht auf die Reihe bekommt, man muss sich einfach vorstellen, wie lächerlich das von außen aussieht.
Ja, also es ist ja, ne, das haben wir auch schon, glaube ich, mehrfach drüber gesprochen. Der Produktmanager ist kein Bürojob, sowieso nicht. Und im globalen Kontext noch viel weniger. Das auf jeden Fall. Und auch das passt ja zu dem Thema Skillset, also auch irgendwie persönliche Skills, Soft Skills, Kommunikationsskills. Das ist gerade etwas, was mir irgendwie die letzten paar Tage immer wieder begegnet oder ich da öfters gerade mit Leuten drüber spreche, dass ja auch diese ganzen, also das gibt einmal diese Methoden-Skills, die fachlichen Skills, das Produktmanagement-Know-how und das kann man auch alles lernen und so weiter. Aber essentiell sind eigentlich doch persönliche, die Produktmanager-Persönlichkeit, ne? Wer ist es und was hat der auch irgendwo für Einstellungen, für Kommunikationsfähigkeiten, für Sozialkompetenzen?
Für
und ich glaube, es wird im internationaler Zusammenarbeit nochmal interessanter oder wichtiger, weil ja auch der globale Produktmanager mit dem lokalen Produktmanager ja eng zusammenarbeitet, da ja aber keiner, also wirklich keinerlei organisationale irgendwie Verbindung oder Hierarchie oder Weisungsbefugnis oder irgendwas dasteht. Das bedeutet also, es funktioniert nur über Beziehung. Ne? Wie bauen wir eine persönliche Ebene auf, eine gute Arbeitsbeziehung und dass man sich auch kennenlernt. Und wir haben das alle jetzt gelernt, wie man digital und remote zusammenarbeitet. Und da gibt es auch gute Möglichkeiten, die das dann noch ergänzen, wie man eben halt auch in einem regelmäßigen Austausch gehen kann, auch Zusammenarbeit fördern kann. Natürlich da wieder das Methoden-Know-how beider Seiten, lokal und global, ne? Wie können wir unser Wissen teilen? Wie können wir etwas gemeinsam erarbeiten? Konzept entwickeln von einem Produkt oder ähnlichem, ne? Oder ein Verständnis davon generieren, wie die Abläufe in der Region oder in dem Land dann sind. Ja, aber trotzdem auch so dieses persönliche Kennenlernen und das auch zu fördern. Ja.
Jetzt mache ich heute wieder mal die Überleitung, weil wir gehen gleich in den Lösungsteil. Und bei der professionellen Einstellung und Standing gehört halt auch dazu professionelle Arbeit, damit zum Beispiel der lokale Produktmanager wertgeschätzt wird. Und da komme ich nochmal zurück vom Problem. Was haben wir denn oft? Problem ist ja, dass viele lokale PMs Teil ihrer Landes-Sales-Organisation sind, weil die meisten Landesorganisationen eben Sales-Organisationen sind. Und dann ist der oder die lokale PM so eine Art Fänger für alles Business Development plus Produktmanagement. Und hier schaue ich jetzt mal an die Trainerin hier im Podcast, weil wir haben ein Thema, was ja fast jeden Produktmanager begleitet oder Produktmanagerin im Sinne von: Du kriegst alle möglichen Aufgaben, musst aber strategisch arbeiten. Und wie kriegst du strategische Arbeit hin? Hier natürlich, Bernadette, das ist ja was ihr bei euch im Training ganz explizit macht.
Ja, genau. Also ich wieder auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ja, es ist das Rollenverständnis, das eigene Rollenverständnis des lokalen PM, des globalen PM. Was haben wir für Skills, für Methoden und Know-how? Wie gehen wir vor? Was haben wir für Vorgehensweisen? Wie arbeitet man strategisch? Auch das Verständnis füreinander, ne? Wenn ich jetzt in einer lokalen Entity bin, was braucht der globale PM für seine globale Produktstrategie von mir? Und da hilft einfach, wenn man gemeinsames Verständnis hat und auch gemeinsame Tools und Methoden hat. Deswegen bin ich happy, wenn ich Inhouse-Trainings mache und da wirklich auch global ein globales Team dabei habe, da vielleicht auch lokale Entities mit drin sind. Das hilft ungemein. Und Ja, ich freue mich auch immer, wenn ich im offenen Kurs Produktmanager sitzen habe, die sozusagen im Headquarter sitzen und international reisen, genauso wie die Produktmanager, die in der lokalen Entity sitzen und eigentlich dem globalen Produktmanager ja auch irgendwie ihren Input liefern müssen und umgekehrt von ihm Input fordern. Und das fördert auch so ein bisschen das gegenseitige Verständnis. Jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es so, dass mein Training ausgebucht ist bis Herbst. Ne? Aber wenn ihr Interesse habt, da euch drüber auszutauschen, wie so ein Training aussieht, was da drin ist, vielleicht auch für euch als Organisation in-house zu machen, sprecht mich gerne an. Mamon.
Du hast ja garantiert auch eine Warteliste oder sowas.
Ja, genau. Ja, genau. Ja. Es wird auch im Herbst wieder eine offene Trainingsreihe geben. Die jetzt ist voll. Ja.
Ich kann nur betonen, also lokal hat man wahrscheinlich noch viel mehr die Herausforderung, sich frei zu schwimmen. Und wenn man dann aber so von den Internationalen trotzdem als jemand, der das methodische Verständnis hat, gesehen wird, dann ist es auch eine Kommunikation auf Augenhöhe und dieses Freischwimmen, diese strategische Arbeit zu sein, also der beste Experte für den Markt und die Bedürfnisse der Endanwender sein. Das wird im Unternehmen immer wertgeschätzt, weil Ingenieure gibt es schon genug, Sales gibt es auch Kollegen und Projektmanager, die einfach nur Anforderungen abarbeiten, gibt es auch Kollegen. Und Service gibt es öfters auch oder Anwendungstechnik, Schulungen. Das heißt, das Alleinstellungsmerkmal des Produktmanagers ist eben die strategische Arbeit. Und wenn du als lokaler PM noch 10 andere Aufgaben hast, dann hilft vielleicht so ein Training, sich da zu rekalibrieren und halt auch den internationalen Leuten aufzuzeigen, ich habe mein Rollenverständnis, ich kann das regeln. Genau. So viel zur Werbung für Bernadettes Training. Du hast mir eben wieder von ein paar spannenden Firmen erzählt, die einfach da nur positive Erfahrungen gesammelt haben. Man muss als zweite Sache hinzuziehen, wenn wir jetzt im Lösungsteil sind, wenn ich jetzt mal an globale Produktmanagement-Organisationen Appell richten kann. Wir haben heute schon über Reisen geredet, Reisebereitschaft. Aber das, was Evolut an unterschiedliche Industrieunternehmen verkauft, ist, dass man sich eine digitale Kunden-Community und Anwender-Community aufbaut. Und viele Unternehmen machen das insbesondere, wenn es darum geht, im Heimatland sozusagen als ersten Schritt eine Community, also ein deutscher Konzern macht es in Deutschland. Aber der Next Step, und wir haben seit letztem Jahr ein Internationalisierungsmodul für jedes Land in unserer Software drin. Das heißt, mit dem Next Step, dass du als Produktmanagement, wenn du 10%, 20%, 30% Umsatz im Ausland machst mit den Produkten, die du verantwortest, dann müsstest du dir eigentlich auch einen Anwenderbeirat in einem anderen Land, also in den wichtigsten anderen Märkten oder Hubs oder wie auch immer ihr solche Leitmärkte nennt, aufbauen. Und da haben wir interessanteste Konstellationen. Also kurz, in unserer Software ist eine integrierte Übersetzung drin. Das heißt, du kannst Befragungen in deiner Sprache, meinetwegen Deutsch, raussenden und das landet bei Italienern auf Italienisch in der Software drin, in der App. Die können antworten und die, wenn die danach auf Italienisch antworten, dann kriegst du das wieder bei dir in den Antworten auf Deutsch angezeigt. Aber dadurch, dass es bei uns auch so einen Chat für Rückfragen gibt, wird auch dieser Chat immer simultan quasi übersetzt. Dadurch kannst du praktisch mit Franzosen, Italienern und so weiter Befragungen machen. Und dadurch, dass ich weiß, dass in der Vergangenheit Unternehmen lange, also kaum Sachen übersetzt haben, ist es dramatisch, wie viel Produkte bisher entwickelt wurden, wo nicht mal schriftliche Befragungen mit irgendwelchen lokalen Märkten stattgefunden haben. Also selbst Niederländer wurden aus Deutschland nicht befragt, weil niemand das Übersetzungsbudget in die Hand nehmen wollte. Und dadurch, dass es bei uns teilweise softwaregestützt ist, die Übersetzung, ist es natürlich viel günstiger, als wenn du für alles immer einen Dolmetscher beauftragst. Das ist also komplett integriert in der Software. Und damit will ich nur sagen, wenn ihr eine Abteilung seid, die in einem Markt, sei es Frankreich, Italien, stark vertreten ist, da aber noch keine Endanwenderkontakte habt, dann solltet ihr jetzt Handlung unternehmen, weil es gibt keine Entschuldigung, dass also jetzt mit den technischen Möglichkeiten einfach nur in Frankreich die Chefin der Vertriebsniederlassung zu fragen, Woher soll die das denn genauer wissen? Und genauso wie einzelne Kundengespräche in Deutschland nur eine Einzelmeinung sind, macht es natürlich genauso Sinn, wie wenn man hier in Deutschland eine Studie mit 50, 30 anderen Leuten validiert, auch in Italien mal zu fragen, wie sehen denn andere Leute das und das schneller zu machen? Weil eine Reise organisieren die meisten nur alle paar Monate. Und wenn man ganz ehrlich ist, der lokale Vertrieb, der sucht sich natürlich auch immer die Kunden aus, wo man dann gemeinsam hinfährt. Und ich kriege das so mit, dass sie, aktuell habe ich eine Anfrage von einem Unternehmen aus England, die wollen eine Marktforschungsfirma beauftragen, weil sie der deutschen Niederlassung komplett nicht glauben. So, dann machst du eine Marktforschung und dann verfliegt der ganze Zauber wieder. Du brauchst da kontinuierlich eine Anwender-Community in den wichtigsten Märkten. Und sowas geht eben softwaregesteuert, wenn du integrierte Übersetzung hast. Dieser Werbeblock, der musste mal sein, weil das ist faszinierend, wie viel Produktmanagement gerade von globalen Teams bisher, meine Perspektive, komplett dem Zufall überlassen wurde, weil man sich eben auf alte Methoden beruft oder darauf, dass man alle 2 Jahre mal dort ist oder ab und zu mal einen Niederlassungsleiter interviewt.
Ja, da gebe ich dir total recht. Ich finde das ein super interessantes Tool, eine super interessante Möglichkeit, vielleicht auf, es gibt das, die Challenge ist ja auch nicht immer nur dahin zu gehen, wo die Vertriebsniederlassung ist. Das ist ja noch relativ einfach, ne, weil das sind ja die Kollegen aus der gleichen Firma. Aber es gibt ja auch ganz viele Märkte, wo es nur in Anführungszeichen eine Händlerstruktur gibt.
Genau.
Ja, und wie habe ich denn da Zugriff auf die Endanwender?
Der Händler oder Handelsvertreter hat gar keinen, also der will verkaufen und der verkauft euer Produkt und wenn es ein Handelsvertreter ist, verkauft er auch noch die 3 anderen, die er so im Portfolio hat.
Ja.
Da muss man sich keine Illusionen machen. Und wenn es 3 Monate dauert, kurz die eigene Niederlassung oder die Händler zu fragen, dann wisst ihr es einerseits die Qualität schlecht. Und zweitens 3 Monate oder 2 Monate, bis ein Feedback da ist. Und so lang dauert es meistens, wenn man Leute auf traditionelle Art und Weise fragt. Ich kenne keinen einzigen Produktmanager, der nicht sagt, er muss seine Vertriebskollegen erinnern, dass er da mal eine Anfrage gesendet hat.
Oh ja.
Und persönlich 3-mal bitten und wie auch immer, dass die halt dann die Anfrage.
Ja.
Ja. So. Und wenn das eben 2-3 Monate dauert, dann sind wir doch mal alle ehrlich, das Produkt wird weiterentwickelt, dann macht jemand eine Bauchentscheidung oder sagt, mit meiner 10 Jahre Berufserfahrung glaube ich, dass es so und so ist und also entsteht wieder ein MeToo-Produkt, weil man genau die gleichen Erfahrungen, die man die letzten 10 Jahre gesammelt hat, ins Produkt reinwurschtelt.
Und es geht sogar noch, um das dann noch weiterzuführen, es geht sogar bis in den Business Case hinein, ne? Dass man dann die Vertriebsniederlassung abfragt, was glauben sie denn, was sie von dem neuen Produkt potenziell absetzen könnten und dann sind die natürlich mit dieser Frage auch vollkommen überfordert und fantasieren irgendeine Zahl oder ne, ist ja auch schwierig. Also es ist ja auch Glaskugel gucken, es ist ja auch schwierig und einfach, wenn man Zugriff dann oder Zugang zum Markt hat, zum Kunde, zum Endanwender, dann hat man auch nochmal eher ein Gefühl dafür, wie groß das Problem ist, wie relevant das Problem ist, wie dringlich ne, nach einer Lösung gesucht wird und ob die Lösung dann auch eine gute Lösung ist. Und kann ja so auch besser abschätzen, wie denn das Absatzpotenzial dann tatsächlich ausschaut.
Ja. Jeder, der sich mal mit Disruption beschäftigt hat, weiß, du kannst einen Vertrieb, der auf Produkt A geschult ist und auf die Anwendersituation A, wenn du den fragst, oh, gibt es auch die Situation B, dann sagen ziemlich viele, nee, weil ich verkaufe ja nur, ich rede ja nur mit meinen Leuten über Produkt A.
Ja.
Und du kriegst da gar keinen neutralen Touch dann. Also jeder, mit dem ich rede, der sagt im Prinzip, den Vertrieb zu den eigenen zum Markt zu befragen, ist nicht der Weg fürs Produktmanagement, der zum Erfolg führt. Und gleichzeitig könnt ihr bei euch selber im Unternehmen mal schauen, überlasst ihr 10-30% eures Umsatzes dem Zufall, wenn ihr das nur sporadisch integriert oder nur eine Desk Research oder ähnliches macht zu dem Markt.
Genau.
Ja.
Ja, okay. Bevor wir abschweifen, noch wirklich zu den Hands-on-Tipps für dich als Produktmanager, Produktmanagerin, was du jetzt machen kannst, gleich ob in globaler oder lokaler Entity aufgehängt. Und der erste Punkt ist deine persönliche Sichtbarkeit. Als Produktmanager, Produktmanagerin, wer bist du, ne? Also wirklich deine Persönlichkeit, also Produktmanager-Persönlichkeit darzustellen, auch wie du arbeitest, wofür du im Unternehmen da bist. Und LinkedIn ist ein Tool, was natürlich auch nach außen hin wirkt, klar. Nach innen gibt es vielleicht Unternehmensnetzwerke, die du nutzen kannst. Und eine Sache, die dabei wirklich gut hilft, also das weiß ich auch aus persönlicher Erfahrung, ist das Thema Working Out Loud. Da kann man quasi eine eigene Folge dazu machen. Deswegen gebe ich dir das jetzt einfach als Stichwort mit, Working Out Loud. Google mal ein bisschen. Wir machen vielleicht auch mal eine Folge dazu. Ist vielleicht ein interessantes Thema, Anselm. Und das ist einfach so eine Art, wie man so nach dem Motto, tu Gutes und sprich drüber. Ne? Wie kannst du deine Arbeit sichtbar machen im Unternehmen? Wie kannst du dich selber sichtbar machen?
Genau, also spielt eine Rolle natürlich. Habt ihr mal irgendwie internationale Vertriebspräsentationen, wenn alle da sind? Aber auch da spielt es eine Rolle, wenn du halt denkst, ja, ich muss da eine Präsentation machen oder ich zeige halt allen, die jetzt gerade international gekommen sind, hier, ich bin der sich damit beschäftigt und ich rufe alle auf, mit mir in Kontakt zu treten, wenn sie in Zukunft irgendwelche Themen haben. Das ist so die globale Perspektive, aber auch ein anderer Punkt von der lokalen Perspektive ist, und das habe ich, die Erfahrung habe ich selber gemacht, wenn man fachlich guten Punkt hat, dann ist es manchmal auch legitim, eine Mail an eine große Personengruppe zu schreiben. Also meine Rolle war, ich hatte tatsächlich in meinem alten Job auch ein internationales Assignment, wo ich praktisch für EMEA Sales Manager war. Mein Chef war ein Italiener, mein oberster Chef war ein Engländer. Was habe ich gemacht? Ich habe mich erstmal auf LinkedIn mit den Engländern auch connected. Und wenn man dann ein Projekt hat oder einen Projektabschluss oder eine spannende News zu dem Projekt, dann mal eine E-Mail schreiben an, ich sage jetzt mal bewusst 30, 50 Leute, hey, das ist passiert, bla 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 bla. Auch wenn dich nicht dein Chef so aufgefordert hat oder auch wenn die Marketingabteilung das jetzt gerade nicht im Rahmen der Messevorbereitung macht, gibt allen einen Blick und sagt, okay, ja, der lebt noch, okay, an diesem spannenden Produkt gibt's Updates, wow, cool. Ja, also solche E-Mails sind nicht gegen irgendeine Unternehmenspolicy und da kann man auch gerne mal einen Managing Director oder bestimmte Sales-Leute mit reinnehmen oder die lokalen Produktmanager oder eben, wenn man als lokaler Produktmanager 3, 4 tolle Experience sammelt. Also es kann LinkedIn sein, es kann sowas sein, aber es können auch firmeninterne Veranstaltungen sein, wo man halt aber auch wirklich schaut, dass man nicht um 12 Uhr direkt nach Hause fährt, sondern wenn die französischen Kollegen noch einen Tag länger da sind, weil sie noch einen Wein trinken wollen in Deutschland, dass man sich dann halt auch nochmal abends mit denen zusammensetzt.
Ich weiß nicht, ob ein Franzose deutschen Wein trinken. Aber gut, ja, we get the point. Ja. Genau, dass man halt einfach nochmal miteinander also diese persönliche Beziehung und persönliche Ebene auch pflegt. Und das ist auch der zweite Punkt, ne, wenn du in einem globalen Setting arbeitest, der globale Produktmanager bist, dann gehört das, wie gesagt, Interesse an Reisen, Kulturen, Menschen mit dazu. Auch wenn es ein hohes persönliches Commitment ist, wirklich auch mal für längere Zeit irgendwo hinzureisen, unterwegs zu sein, auch wenn die lokalen Produktmanager im Unternehmen zu Gast sind, weil sie irgendwie auf dem Training sind oder auch zu einer Messe da sind oder sonst was, da auch abends mit ihnen auszugehen oder für sie noch was zu machen, um irgendwie diesen persönlichen Kontakt, diese Beziehungsebene zu pflegen. Und das ist auch der dritte Punkt, das Thema deiner Sozialkompetenzen, deiner Soft Skills. Ne? Wer bist du in deiner Produktmanager-Persönlichkeit? Wie ist auch so dein Wissen über kulturelle Unterschiede? Ne? Was hast du auch für Werte, für Vorstellungen? Ne? Wie gut kennst du dich selber, um eben auch mit anderen Menschen gut zusammenzuarbeiten? Ne? Wie bewusst bist du dir auch deiner Wirkung, deines Auftritts? Genau.
Ich hatte mal einem der Konzerne, wo ich vorher tätig war, da hatten die ein Culture-Tool. Da konnte man praktisch in so einem E-Learning ankreuzen, ja, ich bin Deutscher, ich arbeite jetzt, habe jetzt dem nächsten Meeting mit meinetwegen Brasilianern, und dann hat dir das aufgezeigt, was so die Schwierigkeiten seien, was die anderen über mich denken und was ich über die denke und wo unsere Zusammenarbeit eben Herausforderungen haben könnte oder nicht. Und solche Tools sind nicht immer das teuerste der Welt, aber wenn ihr 3 Jahre lang immer aneinander vorbeiredet, dann lohnt es sich vielleicht für das Unternehmen, da rein zu investieren. Und das Lustige an der Kultur ist, Leute reden anhand von den unterschiedlichsten Ursachen aneinander vorbei. Und ihr kommt nicht drauf, wenn ihr nicht drauf geschult oder trainiert werdet. Und im Selbstlearning ist es halt eben günstiger fürs Unternehmen. Ja. Und da muss ich halt auch dazu sagen, Selbstlearning, wer jetzt im internationalen Unternehmen arbeitet, der sollte schon auch auf Sprache und Ähnliches achten. Also bei mir, ich habe das irgendwann mal gelernt, ja, wir Deutschen, wir siezen. Aber zum Beispiel, wenn man Englisch spricht, dann sprechen sich ja die meisten in anderen Ländern mit Vornamen an. Und dann ist es teilweise schon fast distanzierend, unverschämt, wenn man dann sagt, okay, and now I ask Mr. Schmidt to say something. Ja, also wenn wir Deutschen in irgendwelchen internationalen Calls immer kantig, ungelenk und so auftreten, als wäre es ein totales Versehen, dass wir an diesem Platz da sitzen. Wie soll denn da irgendwie eine gute Kollaboration stattfinden? Ja, also die Niederländer, die Schweden, die schaffen es ja auch. Die besuchen mal die deutschen Niederlassungen und sonst was und lernen unsere Sprache in der Schule. Also da muss man einfach komplett mal marktorientiert denken. Und wenn die Sprache noch nicht funktioniert, es gibt 1000 Sprachlern-Apps, das ist einfach ein wichtiger Punkt. Also bitte hier nicht deutsch verkantet auftreten. Das erlebe ich tatsächlich öfters. Und ja, ich behaupte auch, leider sind es in diesen internationalen Calls, die ich habe, wenn ich mit internationalen Firmen spreche, meistens die Deutschen, die so ein bisschen verkantet und eingerostet sind. Ja, kleine Kritik hier in der Runde.
Es ist ja auch schon dieses das Thema Smalltalk, ne? Die Bedeutung von Smalltalk. Gibt es Kulturen, für die ist es super wichtig, erstmal auf einer persönlichen Ebene zu reden, und die letzten 5 Minuten sind eigentlich Business. Und andere fallen mit der Tür ins Haus. Ne? Und um das einfach auch zu verstehen, wie das dann ankommt.
Ja, Meetings und Kennenlernen. Also wir haben ja oben schon in der Theorie so von den Prozessen gesprochen. Und entweder es gibt schon Prozesse oder nicht. Aber was jeder pragmatisch machen kann, ist, ich möchte mal mit der Person virtuell eine halbe Stunde eine Kaffeetasse trinken. Also das lässt sich echt in einer halben Woche organisieren, und man kann sagen, okay, jetzt bin ich neu in dieser Funktion, jetzt möchte ich meine Kollegen aus dem und dem Land kennenlernen. Es gibt die Möglichkeit zu reisen, und wenn der Chef es einem nicht vorschlägt, dann kann man es selber machen. Und wenn du hier Chef bist und dem Podcast zuhörst, kannst du dich ja auch mal fragen, wann haben die sich das letzte Mal getroffen und vernetzt. Und da gilt für mich eben auch, was nicht funktioniert, das ändere. Das gilt für Zusammenarbeitsprozesse, aber auch für nicht oder schlecht organisierte Zusammenarbeitsprozesse, die vielleicht schon 3 oder 5 Jahre alt sind. Was nicht funktioniert, das ändere. Und das geht als mittlere Führungskraft. Damit empfiehlt man sich für eine höhere Position, aber auch als ambitionierter Individual Contributor. Wenn da jemand sagt, hey Leute, ich will irgendwie ein bisschen helfen, dass wir hier besser zusammenarbeiten, ich habe da ein paar Ideen, dann wird das garantiert von allen im Unternehmen positiv gesehen. Da bin ich mir sicher. Genau, letzter Punkt. Wir haben über Methodik gesprochen, Bernadette Schulung. Wenn du heute was machen willst, kannst du dich da auf die Warteliste eintragen. Und wenn du denkst, du hast noch keinen Anwenderbeirat in Polen, Tschechien, Schweden oder sonst was, kannst du ja mal die ersten Gedanken machen. Wie findest du Kontakte in den Ländern, in denen du arbeiten willst? Und wenn das schwierig wird, dann kannst du natürlich auch dich bei Evolut melden, weil wir haben da Lösungen für. Und ja, das ist so ein bisschen der Podcast für heute. Internationales Produktmanagement. Bin gespannt auf euer Feedback. Wir freuen uns immer über Bewertungen mit 5 Sternen im App Store oder Weiterempfehlungen. Gerade heute wieder haben wir einen LinkedIn-Post gesehen, wo jemand unseren Podcast empfohlen hat. Sowas hilft natürlich, dass wir den Podcast weiter für euch organisieren und produzieren können.
Ja, danke. Hat mir heute echt auch wieder Spaß gemacht. Das Thema globales, internationales Produktmanagement. Wir haben viele Punkte angesprochen. Und damit hoffen wir, dass wir euch ein bisschen Impulse und Inspiration für eure tägliche Arbeit mitgegeben haben. Und ich sag, ja, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.